Ja.
Wir haben heute Donnerstag, den 17.09.2020, und ich bin hier im schönen Haus von Professor Schlömann in der Chemnader Straße in Bochum-Stiepel, und wir wollen uns unterhalten über Karl-Heinz Ratschow, seinen Lehrer. Herr
Ja.
Professor Schlömann, wie alt sind Sie heute?
Ich bin 1931 geboren.
1931 geboren
Da bin
bis
ich eine.
2020.
Bitte? Ja, es ist nicht mehr bald bis zum 90.
Nicht weit bis zum 90. Ne? Und wann haben Sie zum allerersten, haben Sie die Erinnerung dran, wann Sie zum allerersten Mal mit Ratschow zusammengekommen sind?
Man kannte natürlich seinen Namen und sowas, aber ich hatte studiert in Heidelberg. Das war meine Hauptstudienzeit. Und nachdem ich 4 Semester in Heidelberg gewesen war, bekam ich von zu Hause das Signal, ich könnte nicht weiter groß studieren, ich sollte jetzt Examen machen, und das kann man an der Landesuniversität Münster, da musste man mal gewesen sein.
Ja,
Das war damals so die
da kamen Sie
Wandel.
erst zum Examen hin, ne?
Und dann bin ich nach Münster gekommen und war ziemlich deprimiert, weil es da keinen offenen Wein gab, sondern musste man plötzlich Bier trinken und sowas. Aber dann habe ich innerhalb von wenigen Tagen ich bin in ein Seminar gegangen. Bei Ernst Kinder war Luthers großer Katechismus.
Ja.
Und das war klar, dass Kinder und Ratschow, die beiden waren nebeneinander, aber die waren gute Freunde. Und die vertrugen sich, und Ratschow schickte Leute zu Kinder in die Vorlesung. Bei Kindern verstehen sie das viel besser. Und Kinder umgekehrt, das war also eine sehr harmonische Fakultät zu der Zeit.
Die waren auch beide Lutheraner, ne?
Lutheraner waren sie alle, aber verschiedene Typs, nicht? Der
Ja,
eine
klar.
war Rostocker und Brunstedt-Schüler und Religionswissenschaften, Altes Testament, Ratschow war ja eine ungemein umfassende Bildungspersönlichkeit, während Kinder ein gestandener, eigentlich im Wuppertal war geboren, in Barmen geboren, aber dann in Erlangen und groß gewordener Franke, ein solider der orthodoxe Lutheraner, bekannt geworden in ganz Deutschland durch einen Widerspruch gegen Bultmann, und
Ja.
das hat ihn also sozusagen sehr
Populär gemacht, aber auch.
populär, aber auch der natürlich verabscheut. Er galt so als das Beispiel
Engen Menschen.
die liberale Seite nicht so fassenden. Aber er war auch ein orthodoxer Lutheraner und hatte gute Verbindungen zu den Missouriern, und in Amerika, in der Ökumene, war er der Verbindungsmann. Aber andererseits war er in Deutschland, er hielt sich in Münster zu der altlutherischen Gemeinde.
Ja.
Und das hat ihm natürlich die westfälische Landeskirche
Übel
sehr
genommen.
übel genommen. Er ist ein Als Professor ist er hierher gekommen, als freier Lehrstuhl, aber die Landeskirche war also nicht mit ihm einverstanden. Aber die Fakultät, die eben durch Brunstedt und seine Schüler geprägt war, also umso deutlicher lutherisch. Das war ganz merkwürdig, dass also in Münster ein Hort, ein Zentrale des Luthertums war, das war auch Rengsdorf, nicht? Der war ja Altlutheraner und verschiedene Leute.
Welches Jahr sind Sie nach Münster gekommen? Wissen Sie das noch? Wann war Ratschow da? Der war schon
Ja,
da,
natürlich war der da. Ich habe Ratschow nur in Münster kennengelernt.
ach
Also
ja.
ich bin nach Münster gekommen, Moment, 1954 im Herbst. Da
54.
kam ich von Heidelberg nach Münster und habe in Münster zuerst alleine gelebt, in einem Zimmer, aber ab zweiten Semester kriegte ich einen Platz im Hamannstift.
Ja.
Und da traf ich die Freunde fürs Leben. Die habe ich also
Wer war das?
abgebildet. In dem Buch ist ein Gruppenbild. Das war an erster Stelle Peter Bloth,
Peter Bloth, ja.
Dann Theodor Mahlmann vor allen Dingen.
Ja.
Und dann Hans-Joachim Schwager, der war im Vorstand von Bethel, war promoviert bei Stupperich, also in mittelalterliche Mystik und sowas alles. Aber der ist dann in den Kirchendienst gegangen. Und dann Julius Harms. Julius Harms war ein Pastor, schlichter Pastor in Liebenau in Niedersachsen, aber ein grundgelehrtes Haus, ein Kleckenner der klassischen Literatur und Philosophie und Kant. Und das hatte er. Er las immer uralte und komische Ausgaben, aber Kant und Schleiermacher, und in der Welt lebte er da. Aber nie akademisch er hat auch einen Aufsatz hatte, weil er auch noch einen Doktor kriegen sollte. Haben sich alle angestrengt, dass er das, aber er war, lebte eigentlich weit entfernt davon.
Mahlmann, Bloth und diese alle Harms, waren alles Ratschow-Schüler.
Schwager.
Es waren alles Ratschow-Schüler.
Wir haben uns im Seminar bei Ratschow getroffen.
Ja.
Und sind anschließend zusammengeblieben immer. Haben immer noch eine Nachtbesprechung gemacht. Und dann haben wir sogar einmal es erreicht, dass Ratschow selbst dabei war. Was war das für eine Kneipe in Münster? Da konnte man ja schön bei Bier sitzen. Das hat Ratschow so gefallen, dass er erhebt ja jeden Professor, wenn er plötzlich sieht, es gibt also eine Handvoll mir sehr ergebene, wenn auch verschiedenartige Schüler.
Ja.
Und das war schön.
Wo hatte Ratschow damals gewohnt in Münster? Wissen Sie das?
Ja, das war im Martin-Luther-Haus. Das war also jenseits der Umgehungsstraße da, also nach, ja, da, wo die Kasernen sind, also auf der Seite.
Ach da.
Da kam man nie hin, weil er dann eines Tages umzog und baute. Und er baute ein Haus, in dem er unter der Schwelle bei der Grundsteinlegung eine tote Katze vergraben hat.
Was?
Und er sagte, ja, es muss unter jede Schwelle muss ein Reh, ein Tier, da muss ein Opfer hin. Er war ja ein Religionsgeschichter, aber mit durchaus spekulativen und spintisierenden Teilen in seinem. Aber das war ganz klar, dass da musste eine Katze unter die Schwelle. Und wir haben uns immer so ein bisschen lustig gemacht. Aber ich habe in Erinnerung, da war er so absent und so geträumt, er ging zur Universität und mein Weg war im letzten Stück auch zu Fuß. Und dann hat er so geträumt und war in seinen Gedanken verliebt, dass er direkt gerade auf einen Laternenpfahl zugelaufen ist und verletzte sich im Gesicht und ich glaube, er fiel sogar hin oder sowas. Und ich weiß nicht, ob ich ihm geholfen habe, aber auf jeden Fall, er ging denn trotzdem, das wurde abgewischt und dann wurde die Vorlesung gehalten. Man sah das noch lange, nicht? Aber das ist auch typisch irgendwie, nicht? Weil er, ich habe ja Ratschow noch später eigentlich noch näher kennengelernt. Das war auf dem Schwanberg.
Ja, das kommt gleich.
Ah, ja.
Die ganzen Sachen, die können wir gleich gerne.
Ja, gerne.
Ich würde mich interessieren für die Ratschow-Schüler, die Sie genannt haben, Professor Theodor Mahlmann und die anderen. Haben die alle bei Ratschow promoviert?
Oder? Nein.
Nein, ne? Mahlmann, wo hat er?
Mahlmann hat bei Ratschow promoviert und ist auch
und Bloth?
Mit ihm als Assistent nach Marburg gezogen.
Und Bloth?
Bloth war praktischer Theologe.
Der hat ja woanders, ja, richtig.
Der war bei Schreiner. Schreiner war ja schon im Ruhestand, aber wer war denn da praktischer Theologe in Münster damals? Er hat in der praktischen Theologie promoviert. Und ich bei Ernst Kinder.
Sie bei Ernst Kinder, ach ja.
Ich war Ernst Kinder.
Ja.
Und Harms bei Rudolf, Altes Testament.
Ja.
Und dann, wer war denn da noch? Ja, aber auf jeden Fall bei Razzo als Doktorand, als Schüler, ist eigentlich normal, aus der Kiste.
Aber die Hamann-Stift-Leute, die waren hinterher, wenn noch so Treffen waren, immer wieder zusammengekommen, oder?
Ja, sicher nicht.
Sie waren hinterher haben auch noch als erwachsene Leute dann noch...
Ja, aber da waren ja auch viele andere Sachen. Nicht? Das Hamann-Stift war neu und war kirchlich.
Ja.
Und da war Inspektor oder Ephorus des Hamann-Stifts war der älteste mit der Rudolf aus Württemberg. Mhm. Und dessen Frau, die war sozusagen, fühlte sich so als Hausmutter, was so weit ging, dass sie immer so über die Gänge lief und dann durch die Schlüssellöcher guckte. Das waren damals so Schlüssellöcher, wo man durchgucken konnte. Nicht?
Mhm.
Und das war einmal so, da wurde sie dabei überrascht abends. Und dann öffnete er die Tür und weiß nicht, wer das war, sagte, ach, ich dachte, das wäre Herr Geck. Also Familie Geck ist ja bekannt, nicht? Der Summenden Recklinghausen,
ja.
Vater und also beiden Brüder, beide. Musikwissenschaftler und so. Ich dachte, das wäre Herr Geck. Also das war unvergessen in Münsters und Hamann-Stift. Aber es war schön, das Hamann-Stift war neu und hatte einen schönen Park. Ich weiß gar nicht, ob es heute schon dieses schöne Stück Land nicht schon anders verjubelt ist von der Kirche. Aber und da war gegen hinter auf der Rückseite war ja die steht noch heute, sondern die Johanneskapelle, nicht?
Ja.
Die schöne kleine Johanneskapelle. Da war jeden Mittag ein Mittagsgebet drin.
Ja.
Und das sah man auch immer zu, dass man das irgendwie schaffte. Das passte gut, dann nach der Vorlesung, dann kurz vor Mittagessen, das ließ man sich nicht nehmen.
Mhm.
Und dann waren da von der Studentengemeinde die tragenden Stützen die Familie Metzger. Das war der Psychologe, der war in den Ordinarius für Psychologie in der Münchner Universität. Er war ein guter evangelischer Christ und hatte fromme Kinder. Und das waren also... Die hielten diese eine Tochter besonders, ich weiß gar nicht, was der geworden ist, die hielt die Mittagsandacht, als das wieder, da wurde psalmodiert, da wurde ein Lied gesungen und es war keine Auslegung, deswegen war es so gut.
Mhm.
Und da traf man sich eigentlich immer mittags und es waren viele Leute da, die da einfach so hinkamen. Und das ist diese Andacht ist eine Hinterlassenschaft von Wilhelm Städin, der ja in Münster mal
Städin,
vorher ja. praktischer Theologe war.
Ja.
Und der Städin hat diese Andacht eingeführt. Und er kam dann noch einmal, noch später, wenn er in Münster vorbeikam, war froh, war richtig glücklich, dass das noch weiter lief und dass da so Leute waren, die weitermachten.
Eine Frage dazu. Sie haben mir mal so schön erzählt, wie das war, als Razzo nach Münster kam und wie das mit seinem Verhältnis zu Schreiner war. Der Schreiner kam ja auch aus Rostock.
Ja.
Wie war das mit Professor Schreiner? Welche Rolle spielte der für die Fakultät und welche Rolle spielte...
Ja, die Schreiner ist entscheidend gewesen. Nicht? Er war im Kirchenkampf. Seinen Lehrstuhl, auf jeden Fall ist er in Rostock rausgeflogen und ist dann dort Diakonissenhauspastor geworden, wurde auch in Münster denn Diakonissenhauspastor.
Ja.
War also nicht, hatte nach wie vor seine Schülerschaft unter seinem Einfluss und die kamen auch immer.
Das die kamen dann von Rostock nach Marburg? Nein, nach Münster?
Ja, die war letztendlich, also ich will den Namen nennen. Das war erstmal Razzo und es war Gerstenmeier.
Eugen
Gerstenmeier war ein ganz eifriger Brunstedt-Schüler. Jetzt vergesse ich das, vielleicht komme ich noch wieder drauf. Auf jeden Fall, das waren die Janssen, Karl Janssen. Karl Janssen war praktischer Theologe in Münster. Und bei dem habe ich mein homiletisches Seminar gemacht und den habe ich noch lange besucht. Karl Janssen war ein geborener Ostfriese und ich habe ihn auch besucht später nochmal. Mhm. Er wohnte in Keitum auf Sylt. Mhm. Wunderschön. Und hatte eine sehr liebe Frau, die sich sehr um die Studenten auch kümmerte. Aber er ist dann irgendwann auch dort begraben. Und ich bin froh, dass ich ihn später nochmal, als ich alleine auf Sylt war, das war so, da war der ganze Sommer verdorben. Ich hatte keine, wann war das? 77, so. Mein Vater war, in der Familie gab es Sterbefälle und ich konnte nicht weg. Und ich bin also sozusagen, ich war noch in Schweden, glaube ich, zu der Zeit. Aber ich hatte eine Woche frei. Und die habe ich gesagt, da fahren wir nach Sylt. Und das war um die Zeit noch möglich im Herbst. Und das war eine wunderschöne Woche in einer nicht ganz billigen Pension in Sylt. Und da ist, da habe ich Karl Janssen besucht, weil der da wohnte. Mhm. Und das war bewegend.
Kann man denn sagen, dass Jaracho war ja, nicht, war der direkt Schüler von Schreiner, würden Sie das sagen? Oder die waren zusammen?
Irgendwie? Ja.
Waren Schüler?
Lebensaltersmäßig, ja. Also die waren ja, wie alt war er damals? Jaracho 50? Oder auf jeden Fall Schreiner war der prägende praktische Theologe oder der prägende Theologe, der in Rostock die Kirche hochgehalten hat. Ja. Aber dann von den Nazis rausflog. Und dann ist er in den Kirchendienst in Westfalen gekommen und ist da auch sein Leben lang geblieben.
Hatte denn Ratsch da auch was davon? Der hat ja auch Schwierigkeiten mit seiner, dass er nicht Nazi ist, zu erklären.
Naja, aber Ratschow war nach Göttingen gegangen und hat in Göttingen Altes Testament promoviert. Er hatte und Philosophie, Klages, war schon verdächtig.
Und das Alte Testament hat ihn auch Schwierigkeiten gemacht, dass er das genommen hat.
Der Klage, der Philosoph Klages,
ja.
Galt ja als Nazi-Sympathisant oder was das war. Auf jeden Fall, das passte irgendwie zusammen. Und dann das Alte Testament, da hatte Ratschow Religionswissenschaft und Altes Testament gemacht. Und da hat er sich so in der Welt umgetan und hat alles, also ohne da hingereist zu sein, tibetanisch gelernt.
Ja, ich weiß.
Und was alles für merkwürdige ostasiatischen Dinge. Das war fiel ihm offenbar leicht, wieder eine neue Sprache aus einem ganz anderen Lebensbereich zu lernen. Und da ist Ratschow, ich weiß nicht, ob er dann zum Schluss noch Soldat geworden ist.
Ist er wohl.
Muss er wohl gewesen sein. Ja. Er war als junger Spund in den Anfang der 30er Jahren bei der Reiter-SS gewesen.
Da wollen wir gleich noch drauf kommen.
Mehr weiß ich dann darüber nicht.
Mehr wissen wir.
Aber dann nach dem Kriege, ich weiß nicht, wo er gewesen ist, an der Front gewesen war. Er kam nach dem Kriege wieder und die sammelten sich in Münster alle, also bei Schreiner. Und da war Janssen, Gerstenmeier und so, die drei, die spielten eine große Rolle.
Wissen Sie denn was über sein Verhältnis zu Gerstenmeier?
Ratschows Verhältnis zu Gerstenmeier?
Ja, der einen Schwabe. Oder? Ja,
aber,
Gerstenmeier war ein Schwabe, ne?
Ja, aber Gerstenmeier ist bewusst, also es ist ja selten, dass die Schwaben im Ausland was werden, aber das gibt's schon. Der ist nach Rostock gegangen, wegen Brunstedt wahrscheinlich. Oder wegen ich kann es nicht genau sagen, wie Gerstenmeiers Biografie so gelaufen ist. Nicht?
Was wissen Sie denn so von dem, was Ratschow so an Brunstedt hatte? Was war da so der wesentliche Punkt, was er an dem geschätzt hat?
Brunstedt war der in Rostock ansässige, bestimmende Philosophieprofessor. Und der prägte das. Und der Brunstedt war gleichzeitig ein sehr kundiger Theologe. Er hat ja sogar eine Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften geschrieben, nicht? Der Brunstedt. Und dann hatte man immer beide nebeneinander stehen, Brunstedt und Schlink.
Ja.
Und Schlink war sozusagen ein bisschen mehr batianisch beeinflusst. Okay. Während Brunstedt also ein richtiger, knochenharter, lutherischer, orthodoxer war eigentlich. Nicht?
Ja.
Das war das, was man so wusste. Und ich bin bei beiden gewesen. Ich habe in Heidelberg bei Schlink gehört. Und dann bin ich in Münster gewesen und kam bei Ratschow in den Einzugsbereich Schreiners. Und das war ganz merkwürdig. Also es gab in Bielefeld in der damaligen in der Kirchenleitung Leute, die fanden das gar nicht schön.
Dass der so lutherisch wurde.
Dass die ihre Hausuniversität Münster
Fakultät
so lutherisch gewählt war. Nicht?
Ja. Ja.
Das fanden die gar nicht so besonders. Nicht?
War das hinterher eine reformierte Theologie da gab, einen eigenen Lehrstuhl, das war später, ne?
Nein, das war von Anfang an so.
Anfang an so.
Das ist genauso wie in Göttingen gewesen, nicht? Da wurde klar getrennt, aber genau das wollten die ja nicht.
Ja.
Timme in Münster, der wollte also die große Union machen.
Ja.
Und da war das
eigentlich denen zu lutherisch jetzt. Ne?
Oh ja, Timme war eigentlich von Haus aus Ravensberger ein guter Lutheraner eigentlich, theologisch. Aber durch die Ereignisse des Kirchenkampfes und was er von in Bad Oeynhausen und sowas alles so erlebt hat, bei Präses Koch und sowas, ständig in Streit gewesen mit den traditionellen Lutheranern, natürlich mal Ahrens und Hannover und an die Seite. Damit hatte er nichts am Hut.
Ja, interessant. Mal eine andere Frage. Ich habe hier aufgeschrieben, gibt es Ihrer Meinung nach, jetzt haben wir gesprochen darüber, dass Ratschow im Grunde eine enge Verbindung hatte zu Brunstedt und eine enge Verbindung hatte zu Schreiner. Gibt es denn von Münster an aus gesehen eine Ratschow-Schule Ihrer Meinung nach?
Weiß ich gar nicht.
Nee, ne?
Wir kamen ja zum Schluss in Münster, die letzte Zeit von Münster haben wir mitgekriegt und dann, bevor er nach Marburg zog, er hatte vorher mit Henschke und einigen anderen doch eher einiges gewirkt, aber seine Schülerschaft, das waren eigentlich wir fünf,
ja.
Wir nannten uns Joes.
Joes?
Joe, ja. Das war so, das gab so. Einer hat man, das hing wohl mit dem Bier zusammen, da war einer, der fiel hin und schlug sich in Münster auf dem Prinzipalmarkt ein Loch im Kopf und da fragte einer, Joe, bist du verletzt?
Ah ja,
und der sprach so, in Niedersachsen, das war Harms, nicht? Und seitdem heißt die ganze Clique so, nicht?
Joe.
Wie sich sowas ergibt.
Interessant.
Ja, also
weil Sie bei den ganz persönlichen Eindrücken sind, haben Sie damals schon Frau Ratschow gesehen?
Frau Ratschow?
Frau Ratschow. Elfriede, die Schauspielerin, ja.
Nein, nein.
Wann haben Sie die zum ersten Mal gesehen?
Ich habe die zwischendurch irgendwo gesehen, ich weiß nicht mal genau, aber eindrücklich war es später, als ich zum Schwanberg fuhr.
Ja.
Wo das Handbuch ja entstand und Ratschow.
Handbuch Systematische Theologie.
Genau. Und die ganzen Bände, die alle entschieden sind, da kamen also Peters und hinterher Herle und Oswald Bayer und wer da alles aufkreuzte. Aber da bin ich mit.
Sind Sie mitgefahren, weil Sie auch ein Band schreiben sollten?
Mir hatte er, steht auch in den ersten Bänden noch drin, angekündigt, ich sollte die Eschatologie machen.
Ja.
Und das ist mir zu mächtig gewesen. Ich hätte es nicht geschafft. Und dann habe ich ihm frühzeitig
gesagt. Sie hatten ja damals so ein Buch rausgegeben, Wachstumstod und Eschatologie.
Ja, zum Beispiel. Ne? Also ich war in vielen anderen so beansprucht, dass ich also ein großes Lehrbuch über Eschatologie, das was da, wo man also doch in, das Handbuch war so aufgebaut, Luther, Calvin,
ja.
Und dann die modernen Elert, Althaus. Das war mir einfach zu mächtig. Die Zeit hatte ich nicht und die Kraft hat. Das habe ich Ratzow früh gesagt und sagte er, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich habe zwar was über Eschatologien gemacht, aber wenn er jemand anders hätte, das wäre besser.
Und dann hat das wer gemacht?
Und dann kam Beißer.
Beißer, ja, richtig.
Beißer hat das dann geschrieben, der hatte das sozusagen fertig für was anderes schon auf dem Tisch. Der konnte das sofort, passte nicht so ganz da rein, aber das war ganz gut, nicht? Aber Ratzow war schon ein bisschen enttäuscht, aber ich verstand das denn auch.
Und Sie waren bei den Tagungen, wie hieß das da genau, wo war das genau? Die Tagung, die
Sie auf dem Schwanberg.
Auf dem Schwanberg, wo ist das?
Der Schwanberg ist eine wichtige Sache, die über Würzburg.
Über Würzburg.
Da beginnt, wie heißt denn dieses Gebirge? Da kommt, ist ja erst flach. Wenn Sie mit dem D-Zug nach München fahren, kommen Sie daran vorbei, ist nicht zu übersehen.
Ja.
Da ist es da ein hoher Berg. Und da liegt oben eine auch von unten sichtbare Burg.
Ja.
Und auf dem Schwanberg, das gehört zu Graf Castell, das ist also das ganze Licht, Castell liegt auf der anderen Seite des Berges. Und da war ein Tagungsschrein. Und da war eine aus dem Bayerischen gekommene Kommunität, hatte sich da niedergelassen.
Casteller Ring, ne?
CCR, Kommunität Casteller Ring.
Ja.
Und die lebten, die hatten, die waren alle noch jung und die machten Tagungen dort. Und die Bayerische Kirche hat sehr viel, gerade für Franken, sehr viel da gelassen und da. Die hatten alle möglichen Tagungen. Es war sehr schön auf den Bergen da oben, lag mitten in Deutschland und war gerade für solche Herausgeberkonferenzen wie die zum Handbuch wie geschaffen.
Ne? Und da waren Sie öfter?
Ja, alle halbe Jahr.
Ja.
Und das war am Anfang alle halbe Jahr, hinter wurde das weniger.
Und da haben Sie
und dann habe ich, als ich sah, ich schaffe das nicht, mein Leben läuft jetzt anders. Da bin ich zu Ratzow gegangen und habe gesagt, also wenn er jemand anders findet, wäre besser. Ne? Und dann hat er aber darauf bestanden, dass ich, auch wenn ich nicht mehr würde, doch da weiterhin dazukäme.
Ja.
Denn ich gehörte sozusagen da rein in den Kreis. Und deswegen wurde ich immer mit eingeladen und war in dem Herausgeberkreis bis zum Schluss dabei, aber habe selbst nichts mehr geliefert.
Ne? Ja. Und da haben Sie jetzt persönliche Kontakte zu Ratzow, wollten Sie beschreiben, oder zu Frau Ratzow?
Ach so, ja, nein. Ich habe ihn öfter, ich habe ihn manchmal dorthin gebracht. Also Ratzow fuhr gerne und viel Auto, er war so ein richtiger Autofan. Und ich sehe ihn noch in Münster mit seinem sehr schnittigen Cabrio durch Münster rasen.
Was war das für ein Cabrio? BMW?
Nein, wie hieß das? DKW, Audi, ich weiß nicht, aus der Familie.
Ja, ja, Audi.
Er fuhr da immer durch Münster. Aber erst später hat er sich gern von mir abholen lassen.
Und dann haben Sie ihn gefahren?
Dann habe ich hier von Bochum, mittags war ich dann in Marbach, bei Ratzow, habe dort Mittagessen, dann sind wir zusammen weitergefahren und waren abends in Münzburg, wie das angeht. Bis dreimal habe ich das gemacht.
Nicht? Dann kannten Sie aber Frau Ratzow auch gut, ne?
Eben nicht. Die war ja blind.
War die da schon blind?
Ja, konnte kaum sehen.
Ich habe die ja vorher erlebt, da kam sie oft mit in die Vorlesungen und so.
Bitte?
Die kam oft mit in die Vorlesungen.
Ja.
Und die war immer eine sehr, sehr eindrucksvolle Frau.
Oh ja, das war sie.
Das war eine richtige Dame, ne?
Ja.
Und man sagt,
zu der Zeit, da war sie sozusagen einmal blinden und hinterher zum Schluss ganz blind. Das war schon schwer. Nicht? Ich sehe sie noch bei Ratzows Beerdigung.
Ja.
Da saß sie im Rollstuhl.
Tief verschleiert, haben Sie geschrieben.
Tief verschleiert im Rollstuhl und konnte auch nicht sehen, aber sie wusste, da ist der, vielleicht so ein Schatten. Das war sehr eindrucksvoll. Da habe ich sie das letzte Mal gesehen.
Wenn wir so über Radschow sprechen, dann kann man ja ganz viele verschiedene Facetten seiner Tätigkeit sehen. Der war Religionswissenschaftler, der war Alttestamentler, der war Systematiker, der war Lutheraner, der war philosophisch beschlagen, der war aber vor allen Dingen auch irgendwie ein begnadeter Herausgeber. Wenn er zum Beispiel die Theologische Realenzyklopädie rausgegeben hat oder das Handbuch, von dem wir sprachen oder so, kenne ich kaum einen deutschen Theologen, der mehr herausgegeben hat als er. Ne? Also auch was er
und er hat auch eine ganze Menge im Hintergrund gemacht, was man nicht so gut weiß. Also er fuhr einmal in der Woche mit seinem schönen schnittigen Auto nach Osten in Richtung auf Gütersloh zu.
Ja.
Und da, Bertelsmann war unter Ratschows Ägide sozusagen.
Das habe ich auch gehört, ja.
Ja, und das weiß ich noch genau. Nicht? Und er hat sehr viel Einfluss gehabt auf Bertelsmann. Und
auf Mohn, ne, oder?
Mohn, ja. Mohn, aber es gab noch einen anderen dort, wie hieß denn der? Der zweite Mann hinter Mohn. Und das war auf jeden Fall, das blühte ja damals auf und auf und war also bestimmend. Aber also wenn bei Bertelsmann irgendwas theologisch Wichtiges war, dann musste man dorthin, nicht? Das war ja, da war ja Althaus erschienen, nicht?
Ja.
Glaube ich nicht, und anderes. Das ist alles Bertelsmann-Mond. Aber auf jeden Fall, Ratschow fuhr jede Woche einmal, das war wahrscheinlich so ein bezahlter Beratervertrag, zur Redaktions- oder zur Herausgeber- oder zur Verlagskonferenz nach Gütersloh.
Das aber wie war das denn noch? Der Mohn, der hatte doch auch selbst theologische Ambitionen. Ne? Eigentlich ist ja der Bertelsmann Verlag ursprünglich aus der Erweckungsbewegung entstandener ostwestfälischer Verlag. Ne?
Naja, aber
der Mohn hatte das doch hinterher, obwohl er dann so expandiert ist, aber irgendwie hatte der doch auch irgendwie Wurzeln im Evangelischen, oder?
Ja, natürlich, aber das hing ja auch mit verwandtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Besitzerwerb. Unser Freund, von unseren fünf Freunden, Schwager,
ja?
Der war verheiratet mit Gisela Steinsieg, die lebt vielleicht heute immer noch. Ja. Wenigstens hat sie vor kurzem noch gelebt als Witwe in Bielefeld oder in Sennestadt oder irgendwo da. Und die Gisela Steinsieg war, ja, ich habe einen Faden jetzt verloren, aber das war...
Sie wollten jetzt von dem Mondverlag und Bertelsmann
genau,
beschreiben, ne?
Genau, die hatten Geld und das war ich bin da jetzt was durcheinander gekommen, weil durch meinen Vater bin ich da öfter auch dabei gewesen oder wenigstens einen, der es mitgekriegt hat. Mein Vater hat damals herausgegeben, das damals sehr bedeutende und in vielen Kindergottesdiensten verteilte Blatt für unsere Kinder.
Ja.
Stammt von Zauleck aus Wetter an der Ruhr.
Mhm. Herausgeber Schlömann.
Und dann hat mein Vater das von Zaulig hat das meinem Vater gesagt, das müsste er weitermachen. Und dann hat mein Vater diese Herausgeberschaft übernommen, über Jahre hin, hatte eine vom Verlag in Bielefeld eine halbe Sekretärin, die saß bei uns und machte diese ganze Herausgeberarbeit, die Editionsarbeit für dieses, das weiß man heute gar nicht mehr, sonntäglich rauskommende Sonntagsblatt für die Kinder. Nicht? Da war Kindergottesdienst war voll. Das war also das, was für jede Gemeinde nach Sonntag nach 11 war Kindergottesdienst. Und da kriegte jedes Kind umsonst ein Sonntagsblatt in die Hand gerückt.
Ja.
Da gab es so ein kleines und ein einfaches für die ganz Kleinen. Aha. Das hieß Gottbrünnlein oder sowas. Und das andere Und das andere, das war, da konnte man Fortsetzungen lesen, aber meine Schwester, ich weiß noch genau, ne?
Und das wurde gedruckt,
und das hatte mein
wo wurde
Vater,
das gedruckt, bei Bertelsmann?
Mein Vater, der in Höxter Pfarrer war, ja, der kriegte das von seinem Freund Saulek, die sich hier, mein Vater stammt aus Gevelsberg, kannten. Das hat er jahrelang gemacht, nicht? Mhm. Und als mein Vater starb, da weiß ich noch, da kam vom Gütersloher Verlagshaus auch einer zur Beerdigung noch und sowas.
Weil das da im Gütersloher Verlagshaus erschienen ist.
Ja, ja.
Ah ja.
Hm. Ja, oder auf jeden Fall Bertelsmann war das, nicht? Ja. Hm. Das hieß denn der andere, ich weiß nicht, Besitzverhältnis
hieß der noch war. Anders, ja.
Ja, ja. Aber das Karl Bertelsmann Verlag, dann machten die ja mit ihrem Lesering und ihrer allgemeinen Literatur so gewaltigen Erfolg, sodass dieser ursprünglich ganz pietistische, christliche und kirchlich gebundene Verlag dann auseinanderdriftete.
Ja, klar.
Aber Mohn war dann die kirchliche Seite. Da erschienen die theologischen Bücher noch eine Zeit lang und war auch kein unwichtiger Verlag. Aber das hat sich alles sehr geändert.
Nicht? Aber der Reinhard Mohn selbst hatte doch auch eine theologische Meinung. Ne? Der war doch richtig, habe ich mal gehört.
Also der Reinhard Mohn, ich weiß gar nicht, der war Offizier gewesen.
Ah ja.
Der kam nach dem Kriege und übernahm den Laden. Aber im Kriege war er, glaube ich, weiß nicht, was er vorher für Ausbildung hatte. Da war er Offizier.
Ah ja. Anderes Gebiet. Jetzt war, mich interessiert bei Ratschow auch noch was anderes. Mich interessiert ganz doll, nicht nur, dass er Herausgeber war von allen möglichen Sachen, sondern dass er in seiner Theologie, wenn er immer so den Bogen spannte, immer bei den Kirchentümern, wo er gerade vor Ort war, eingesetzt hat. Der Heilige Geist, der war nicht irgendwo, der
das war immer ganz konkret.
Setzt immer konkret in Bielefeld ein oder in was weiß ich wo. Ne?
Aber er hat von Anfang an, das fiel einem noch auf, als kritischer Beobachter, immer sozusagen sein Sinn dafür gehabt, wo das Herz der Religion schlägt. Und deswegen ist er zu den entlegensten pietistischen oder Erweckungsbewegungen getreten im Hessenlande ist er gewesen.
Das wollte ich Ihnen genau sagen. Ich habe mit Herrn Repp darüber gesprochen, mit dem Herausgeber von Ratschow, und habe ihm erklärt, dass ich Ratschow in der SMD kennengelernt habe. Ne?
Genau.
Und dass der da immer, hat er immer, ich war am Rande der SMD, ganz am Rande, aber ich habe das immer beobachtet. Und das war für mich eindrücklich, dass er sich immer auf die Frömmsten der Frommen bezogen hat und nicht immer auf die damals war die ESG in Marburg ein bisschen viel weltlicher. Ne?
Ja, 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 natürlich.
Das hat er außen vor gelassen.
Da ging er auch hin, ja.
Die konnten gar nichts bei ihm landen.
Aber sein Herz war immer bei denen, bei denen man wirklich dann von einem Gottesverhältnis ausgehen konnte.
Ja, und deswegen war er auch, was ich bei den Michaelsbrüdern oder bei anderen, immer bei solchen Gemeinschaften hatte er eine Beziehung zu, oder?
Da war ja, da konnte er überall, wenn was gerade echt und sowas, also, da war er durchaus ein konfessioneller Lutheraner, aber er war auch so ökumenisch, dass er diese Dinge.
Ja, der hat zum Beispiel ganz viel in MBK-Heftchen veröffentlicht, ne? Immer MBK und diese, weil Sie gerade sagten, von Ostwestfalen und Gütersloher Verlagshaus und so, aber MBK ist ja auch sowas, ne? Da hat er ganz viel geschrieben. Ne?
Ja, natürlich. Das war seine Breite und gleich eben sein Interesse an wirklicher Religion überall.
Und dann hatte der auch eine erstaunliche, enge Beziehung zu den Kirchenleuten, zu den Kirchenoberen, meinetwegen zu Timmel, meinetwegen.
Ja, das machte seine Breite. Also er fuhr ja einmal in der Woche, wie gesagt, nach Bielefeld auch zum Landeskirchenamt. Gütersloh und Bielefeld liegen nicht auseinander. Aber er war ja, für die westfälische Theologenschaft schon wichtig, nicht? Aber ich weiß nicht, wie das Verhältnis Zimmeratschu war.
Aber er hat doch irgendwie bei Timme, der hat bei Timme in einer Festschrift mitgewirkt.
Ja, natürlich. Aber Timme war ein geborener Lutheraner, der aber eigentlich die Union wollte, nur die Union. Und zwar, das war ein Widerspruch bei Timme. Hm. Während bei Ratschow war es eher umgekehrt.
Ja, ja.
Nicht? Er kam aus der Halienation und strebte immer auf die konfessionelle Mitte hin. Das war vielleicht ein Unterschied noch.
Ja, interessant.
Ja, also, was
ich habe jetzt geschrieben hier an meine Punkte, Ratschow und die Kirchentümer, das haben wir schon eben besprochen, und Ratschow und die frommen Gruppen, Michaelsbrüder, SMD. Ich habe ganz viele SMD-Schriften, wo er dann so Aufsätze schrieb wie Gott, der geheime Richter und sowas alles,
ja, ja.
Wo er Vorträge hielt bei der Herbstkonferenz und ja, jetzt mal was ganz anderes. Wie war das bei Ihnen? Ich nehme mal eine ganz andere Seite. Wie kommt dieser Ratschow, den wir bis jetzt besprochen haben, wie kommt der an Tillich? Ratschow und Tillich. Wissen Sie überhaupt, wie das dazu gekommen ist, dass Tillich den Ratschow für seinen Mann auf dem Kontinent genommen hat, der da alles machen darf, der sein Mandatar sozusagen war? Wie kommt der Ratschow an den Tillich?
Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass er bei Ratschow sicher sein konnte, dass er kein Batianer war.
Ja, sicher. Das ist der Punkt, ja.
Eben, das war... Die waren ja dermaßen, es war ja so eine theopolitische Zwangsjacke, in der sich die große Hälfte der Christenheit befand, dass das schwierig war. Und wer sich da frei bewegte, der war für Leute, die aus Amerika kamen, Tillich war ja Amerikaner denn, nicht? Mhm, und er hatte ja durchaus, für den war nicht jeder NATO-Befürworter ein Verbrecher, während das sonst in Europa schwer war, bei den Evangelischen, nicht? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und kann das dann sein, dass Tillich so diese Fähigkeiten, die Ratschow hatte, Beziehungen zu haben und Herausgeber zu sein und sowas alles zu organisieren und Beziehungen zu haben, dass dieses dann für Tillich wichtig war, das
Ratschow? Ja, sicher. Und Ratschow war ja philosophisch hochgebildet, Religionswissenschaftler. Das kann ich gut verstehen, wenn Tillich sozusagen von außen auf Deutschland zurückguckt. Ja.
Ich habe mir nur so vorgestellt, man kann sich ja kaum, wenn man das mal von der Zeit her sieht, wo kann denn Tillich Ratschow überhaupt kennengelernt haben? Doch nur in Büchern, oder wie?
Das weiß ich gar nicht. In Amerika war Ratschow ja nie.
Nee, da war er nicht, ne?
Aber wahrscheinlich über irgendwelche Verlagsbeziehungen, über Bertelsmann und wenn Tillich überlegt. Aber der ist ja dann anderswo erschienen, der Tillich, nicht?
Ja.
Was für ein Verlag ist das noch gewesen? Evangelische, die Tillich-Sachen.
Ja, Evangelische Verlagsanstalt, oder? Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Müssen wir mal nachgucken.
Naja, das ist ziemlich wichtig. Gut, denn das sind ja oft persönliche Beziehungen gewesen.
Ich habe noch eine eigene Sache.
Einen Moment. Willst du gehen?
Nein.
Wir machen noch weiter.
Nein,
wir sind aber bald schon zu Ende.
Nein, wir können lange.
Nein, ich habe von meinen Punkten, die ich will, noch zwei.
Ja, machen Sie weiter.
Zwei wichtige Punkte.
Ich kann auch viel mehr. Ich habe keinen Termin. Meine Frau hat doch Termin. Ah, ja.
Die beiden heikelsten kommen jetzt. Ich war mal, also der Ratschow hatte ja auch Beziehungen zur Pfarrergebetsbruderschaft. Das ist auch so ein Punkt. Ne?
Zur?
Pfarrergebetsbruderschaft, PGB. Und die hatten immer so Theologiestudentenfreizeiten. Die haben sie heute noch immer.
Die Gebetsbruderschaft.
Ja.
Wie? Ich habe den Namen
jetzt. Pfarrer Gebetsbruderschaft.
Im Hessischen?
Im Hessischen. Ja, ja. Im Hessischen. Da haben die auch immer die Tagung gehabt.
Ja, ja.
Und das ist die Gruppe, die dann hinterher die Zeitschrift Theologische Beiträge rausgibt.
Genau.
Die sind das, ne? Und da hat er Tagungen gehabt, mhm, und da ist er ganz oft mitgefahren. Mhm. Und das waren immer Ferien, Seminare, 5 Tage für Theologiestudenten.
Ja, ja.
Und da war mal Otto Michel war mal da, den habe ich da kennengelernt.
Ja, ja.
Und verschiedene andere.
Genau.
Und da war er auch dabei. Und in dem Zusammenhang habe ich mit ihm eine Auseinandersetzung gehabt, wo es da zwischen Ratsche und mir leider auseinanderging. Der hat mir dann geschrieben, als wir sollten doch getrennte Wege gehen. Also ich habe ihm nur die Frage gestellt,
ja,
nach dem Lutheraner sein, ne? Wie das denn da wäre mit den deutschen Leuten, die in seinem Umfeld so waren, Ehlert, Althaus,
ja,
und Emanuel Hirsch, ne?
Ja, ja.
Ob das Zufall wäre, dass die drei alle Schlagseite gehabt hätten im Dritten Reich, ne? Und, oder ob das mit der, sag ich könnte mir doch gut vorstellen, das war so der Punkt, ich konnte mir gut vorstellen, dass eine Zwei-Reiche-Lehre was Wichtiges ist zum Unterscheiden. Und daran würde ich auch festhalten wollen. Aber ich sehe immer die Beispiele, wo man so das vertreten hat und wo das auch in die schiefe Bahn geraten ist bei den Lutheranern.
Ja, ja, das war damals ja so die billige Erklärung, nicht?
Ja, die Frage.
Zwei-Reiche-Lehre und so, das Rutschebecher.
Ja, die Frage habe ich ihm gestellt, ja, und dann hat er hat dann nicht beantwortet. Dann war der böse bis zum geht nicht mehr.
So,
und hat gesagt, Herr Groth, Sie sind ein Kind der zweiten Aufklärung. Hat er gesagt, und dann war das da zu Ende. Er hat mir keine Antwort drauf gegeben. Ne?
Ja, ja.
Er hat mir keine Antwort drauf gegeben.
Nein, aber das ist ja für ihn ständig etwas, mit dem er eigentlich fertig werden wollte. Denn seine Heimat ist anderswo. Die ist da, wo Religion ist. Und die Batianer sind gegen Religion.
Ja.
Und andererseits wollte Ratzo natürlich, sonst hätte er in Westfalen gar nichts machen können, kein Streit mit den Batianern haben. Aber ich weiß noch ganz genau, als Ratzo sein Buch Der angefochtene Glaube schrieb,
ja,
der war fast fertig. Und da sagt er so im vertrauten Hause, ich habe noch gar nichts für Bart da drin geschrieben. Muss ich noch machen. Ja. Dann hat er angefangen und hat dann hinter dem letzten Teil was da reingeschmuggelt oder irgendwie. Das lag ihm eigentlich ganz fern.
Ja.
Das sind wahrscheinlich alte Göttinger Erlebnisse aus dem Kirchenkampf, nicht?
Ja.
Während Ratzo war.
Er hatte dann ein enges Verhältnis zu Emanuel Hirsch, den hat er oft besucht, ne?
Ja, natürlich. Da fuhren sie ja heimlich alle hin, nicht?
Aha.
Aber die wollten dann hinterher nichts mit ihm zu tun haben. Das war so ähnlich wie heißt denn der oben auf den Bergen da, der Philosoph da in Erlangen. Aber Hirsch war natürlich kompromittiert, aber nun hatte Ratzo auch so viel von Hirsch auch wieder nicht mit zu tun, aber er war gerecht. Das Hirsche Lehrbuch wurde bei Ratzo nicht empfohlen, also diese Ausgabe.
Das kleine.
Weil er war Brunstedtmann, und Brunstedt war ein ja, eigener Philosoph.
Aber jetzt erklären Sie mir noch mal was. Das habe ich Sie schon öfter gefragt. Also er hat dann zum Beispiel Friedhelm Groth, ein Mann der zweiten Aufklärung, und hinterher haben wir uns über vertragen. Das habe ich heute alles noch mal nachgelesen, in den alten Briefen. Ne? Mhm. Das ging hinterher wieder gut. Aber vorher hat er gesagt, die Frage möchte er nicht haben. Ne?
Ich habe es leider nicht verstanden, meine...
Er hat hinterher hatte, haben wir uns wieder vertragen.
Ja, ja.
Aber vorher war ich der Mann der zweiten Aufklärung, der dann so ganz und gar nicht so zu böse Fragen stellte in der Studentenbewegungszeit.
Naja.
Dann erklären Sie mir mal, er hat zum Beispiel sein Buch auch gegen Bloch geschrieben, ne? Atheismus im Christentum und so weiter.
Ja.
Wie kommt das? Wir haben eben über Ihren eigenen Assistenten gesprochen, Steinacker.
Ja.
Oder Berghäuser Steinacker, wie er damals hieß. Ne?
Andersrum.
Steinhäuser Berghäuser.
Ja, ja.
Steinacker Berghäuser. Da haben wir, der war ja nun wirklich ein, der war wirklich nur einer, der mit der Frankfurter Schule und sowas gut konnte. Ne? Eigentlich dazugehörte. Wie passte der zu Ratschow? Nur weil er so klug war, oder wie?
Das war eine intellektuelle Anziehungskraft von beiden Seiten.
Ja.
Nicht, dass die passten irgendwie zusammen. Und ja, so Steinacker ist in Marburg, hat da zu Ratschows Füßen gesessen und umgekehrt. Und sie haben sich gegenseitig befruchtet. Verständlich. Das ist verständlich.
Aber er hat ja ihm auch den Adorno austreiben wollen, ne?
Ja, ja, das hat er mir gesagt. Also sie haben, ich suchte einen Assistenten, weil ich in Wuppertal plötzlich, ich hatte keinen Assistenten, weil ich auch keine Basis hatte dafür. Dann kriegte ich plötzlich einen Eckei, fragte mich, also Lehrstuhl, zack, zack. Das ging damals ganz schnell. Und einen Assistenten, nennen Sie einen. Und ich war so lange raus und dann habe ich, da fragt man andere.
Haben Sie Ratschow gefragt?
Ob sie gute Leute, da fragt man natürlich bei Ratschow nach, nicht?
Ja.
Und ob er jemand Gutes hätte. Und dann hat Ratschow sofort gesagt, ja, Steinacker. Auf die Weise ist Steinacker in Wuppertal gelandet.
Ja.
Und hat sich dann auch entsprechend hier ausgebreitet. Das ist ganz eindeutig dieser Weg gewesen. Also ich kam nach Wuppertal und da war Deuser schon da. Deuser saß in der Berufungskommission.
Ja.
Und die haben mich dann ausgefragt und sowas. Auf jeden Fall kam ich dann auf die erste Stelle und wurde berufen. Und dann...
Welches Jahr war das?
Boah, wann war das?
Als das alles neu gemacht wurde, ne? Da ist ja nicht so schlimm. Komm mal her.
Also naja, ich meine, 61 oder davor? Vor 60, Ende 70er, 77?
Das ist schon eher. 77 kann sein. 77 kann sein. Denn vorher kannten wir uns ja, da waren Sie ja in Bochum.
Ja.
Da habe ich Sie ja auch schon gekannt.
Ja,
Sie
ja.
haben übrigens auch mich in Systematik geprüft. Wissen Sie das?
Ja, richtig.
Sie haben mich in Systematik geprüft.
Da war da oben, das war die kurze Zeit, in der ich in der Fakultät als Dozent, als Habilitierter sozusagen prüfen, mit dabei war. Dann wurde ich APL und verschwand dann aber ziemlich schnell.
Ich musste ja Fakultätsexamen machen, weil ich noch nicht in der Landeskirche war. Ich hatte ja erst Fakultätsexamen und da haben sie mich geprüft.
Genau. Da gab es immer Leute, bestimmte Leute, die machten nicht bei der Landeskirche Examen, sondern nur bei der Fakultät.
Genau.
Dass ich in der Landeskirche in dem Prüfungsausschuss davon verschont wurde, das ist ganz komisch. Alle haben ja, die haben ja gestöhnt, die Professoren. Alle halbe Jahr mussten sie dann so und so viel Examensarbeiten korrigieren und sowas. Und das ist durch meinen Weggang aus Westfalen ins Rheinland sozusagen unter den Tisch gefallen. Im Rheinland, da war ich, weil ich noch, die haben sich nicht geeinigt, mein Wohnsitz in Westfalen war.
Ja.
Ich war also an der Westfälischen Kirche und so weiter in Bochum. Deswegen kam ich für die überhaupt nicht in Frage. Und umgekehrt auch. Und auf die Weise bin ich mein ganzes Leben verschont geworden.
Haben Sie weniger geprüft, mich aber doch?
Bitte?
Haben Sie weniger geprüft, mich aber doch?
Ja, aber das sind Fakultätsexamen.
Ja, eben.
Fakultätsexamen habe ich abgenommen.
Gut.
Aber ich bin auch zum Beispiel verschont worden von rheinischen, für die Rheinländer war ich ja Westfale, da kam ich überhaupt nicht in Frage. Sonst hätten sie mich natürlich auch gerne, wie Ecke und andere, gebraucht für Prüfungsverfahren. Und ich habe mich auch nicht gedrängt und fand das ganz gut.
Schön. Wunderbar, wir sind jetzt, eine Stunde haben wir jetzt bald. Ich habe alle meine Punkte...
Ja, machen Sie ruhig weiter.
Na, ich habe alle meine Punkte jetzt hier, das ist schön abgeschlossen. Wunderbar. Sagen Sie noch mal, wenn Sie jetzt zurückdenken, was Sie bei Ratscho am meisten geschätzt haben und wo Sie einen Kritikpunkt gesehen haben. Jetzt erstmal das, was Ihnen das Wichtigste bei ihm war und vielleicht auch irgendeine Schwäche, die Sie an ihm gesehen haben.
Das Komische war, dass ich zu dem Letzteren eigentlich gar nicht sagen kann, weil ich ich war so ein begeisterter Ratscho-Schüler, dass dafür Kritik wenig übrig bleibt, so ein bisschen schwer manchmal oder was sagt man so, eigentlich gar nicht. Das geht uns allen so. Wenn wir Blot, wenn Sie mal dieses Buch um, dann zeige ich Ihnen die Bilder.
Ja, ich gucke mir das gleich an.
Blot, Schwager, Harms. Und das war einfach, dass man im Seminar von Ratscho saß und dann den Abend zusammenblieb und immer weiter diskutierte. Das war so eine unglaubliche...
Aber Sie haben eben das Wort, ein Wort gesagt, was ja doch kritisch war. Obwohl es nichts sagen muss. Es muss auch nichts heißen. Ich will es auch nicht ausloten. Aber Sie haben von der Reiter-SS gesprochen, der zugehörte. Und als Sie mir das zum ersten Mal gesagt haben am Telefon, da blieb mir das Herz stehen, muss ich ehrlich sagen. Wie denken Sie darüber?
Ich habe nicht ganz verstanden. Wer dazu?
Als Sie mir da einmal am Telefon das früher mal gesagt haben, mit der Reiter-SS, da blieb mir fast das Herz stehen.
Nee, überhaupt nicht. Am Anfang des Dritten Reiches, da wurden alle Sportvereine, alle Reiter, alle Schwimmen, die wurden alle gleichgeschaltet. Die hatten keine Möglichkeit. Es gab keinen Sportverein, keine Jägerschaft. Innerhalb kurzer Zeit wurde das im Frühjahr 1933 gleichgeschaltet. Mhm. Und Gleichgeschaltung war sozusagen für manche ein Zauberwort. Endlich sind wir alle eins, nicht keine. Und so war das auch bei der Reiter.
Ich hab das jetzt nur
im Reiterclub und so ist er da reingeraten.
Ich habe das nur in Wikipedia mal nachgelesen.
Ja.
Da stimmt zwar dran, dass das zum Beispiel alle, die der Reiter-SS angehört haben, die sind hinterher nicht verknackt worden. Keiner von denen ist verknackt worden.
Nein, überhaupt nicht. Denn die SS waren ja riesige Mengen von Leuten. Die waren ja ein Viertel oder ein Fünftel der deutschen Wehrmacht bestand aus SS-kämpfenden Truppen.
Ja.
Nicht, das darf man sich nicht vorstellen. Die wurden bevorzugt, weil sie die beste Ausrüstung kriegten und sowas. Nicht? Aber die mussten auch die schlimmsten Sachen machen.
Ich habe mal gehört, dass Ratscho davon geschwärmt hat, wie er im Krieg auf den Rücken von schlafenden Pferden geschlafen hätte.
Ja, das kann ich mir gut denken.
Das bist du wie mit einem schnittigen Wagen oder mit der Katze unter der Haustür, ne?
Nein, das kann ich. Ratscho war keine Angst vor Militärischen hatte er nicht. Aber er war andererseits auch kein Nazi, wenn man so will. Also er hat ja in Göttingen sich eifrig auch zur Studentengemeinde gehalten. Und das war gegen Hirsch. Die Nazis in Göttingen, das war eine Entscheidung, die sind da gefallen. Da hätte Ratscho vielleicht auch anderswo reinrutschen können noch. Aber andererseits war Ratscho so umfassend gebildet, Religionswissenschaften, die Alte Testament und was alles, dass das ja, so eine einseitige Festlegung seinem Wesen nicht entsprochen hat. Ne?
Ich habe einen Ratschel immer so auch dem gesehen, der ganz und gar Rostocker Kaufmannssohn war.
Das ist ja immer geblieben.
Gehobener Rostocker Kaufmannssohn.
Ist ja immer geblieben, ja.
Ich habe mich immer so gesehen, wenn er über Frömmigkeit sprach und er sprach darüber, dass der Kaufmann früher im 19. Jahrhundert seine Bücher aufmachte und dann ganz oben drüber geschrieben hat, mit Gott.
Ja, ja.
Das wäre Frömmigkeit, hat er immer so gesagt.
Ja, ja, das war bei all diesen Leuten.
Dass er so eine, so wie, wie Walter Kempowski von seinen Eltern, die in Rostock
ja, ja.
Kaufleute waren, so, da, als wenn er der Zwillingsbruder davon gewesen wäre. So ja, kam ja. er mir vor. Ne?
Nein, aber es ist ja so, dass dieses, dass gerade Rostock eine für den ganzen nordischen Raum prägende, also Lübeck ist noch weiter westlich, aber Rostock hat dann hinterher einen gewaltigen Einfluss gehabt aufs Baltikum, auf die skandinavischen Länder und das war der nächste Hafen, das war der Handelsplatz und das war vor allen Dingen auch dann konfessionell eine Zentrale des Luthertums. Ne?
Ja.
Da war.
Das ist schön. Schöner Schluss. Gut eine Stunde Interview, das ist prima. Vielen Dank, Herr Professor Schlömann.